Click and Rush, Episode 30. Mein Name ist @JoachimHebel, das bin ich überall auf, jetzt muss ich wieder überlegen, X auf Twitter heißt das ja eigentlich oder wie auch immer, oder bei Instagram genauso, bei Threads auch, bei Blue Sky B oder wie das heißt, bin ich genauso. Heute ist Uli nicht dabei, denn der ist mit der Champions League unterwegs, deswegen bin ich aber jetzt trotzdem nicht alleine, sondern ich habe mir einen Gast geschnappt, nämlich den Videoanalysten Benny Grund. Benny, du warst schon mal bei uns zu Gast. Erstmal natürlich hallo und herzlich willkommen.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich zum zweiten Mal mit dabei bin.
Zum zweiten Mal, unglaublich. Ja, Benny, ich glaube, du bist auch überall auf allen Netzwerken. Kannst du auch gerne noch vorstellen, wenn du magst. Ich glaube, du bist bei Twitter sehr, sehr aktiv, das weiß ich ja.
Genau. Und
bei Instagram eher privat, glaube ich.
Ja, also wer was Privates von mir sehen will, kann mir bei Instagram folgen. Ein paar Fotos, ein paar Videos. Und bei Twitter und bei Instagram ist es Benny Grund. Und wer von uns nicht genug bekommt, sieht uns dann ab und an auch noch mal bei Twitch, bei Rondo TV.
Sehr gut, hast es untergebracht, nicht schlecht. wir haben eine Menge zu besprechen, und zwar natürlich das Match of the Week. Letzte Woche gab es ja nur in Anführungszeichen die Videoproduktion, es ist ja eigentlich sogar mehr, aber es ging irgendwie hauptsächlich um dieses Thema und genau darum kümmern wir uns jetzt auch. Das große Spiel Liverpool gegen Manchester City, das letzte Mal Pep Guardiola gegen Jürgen Klopp, zumindest in dieser Konstellation. Da ist gleich die, ich weiß, dass du natürlich logischerweise der Crack bist, wenn es darum geht, wie lief das Spiel ab. Aber ich weiß auch, dass du es dreimal geschaut hast, was auch schon verrückt ist. Aber jetzt erst einmal emotional, wie ging es dir dabei, die beiden zum letzten Mal zu sehen?
Boah, ich war ehrlicherweise traurig, weil ich habe das auch getweetet. Für mich ist das einfach wahrscheinlich das Trainerduell oder das intensivste, beste Trainerduell, was es jemals gab. Einfach zwei Top-Trainer, die auf so einem hohen Niveau sich über Jahre duellieren. Ich weiß gar nicht, ob sowas schon mal gab. Und ich habe mich extrem drauf gefreut, aber war danach auch echt traurig, dass es dass in der Form nicht nochmal geben wird, vielleicht mit der Nationalmannschaft irgendwann nochmal, aber auf Vereinsebene nicht mehr. Aber das Spiel hat ja eigentlich dann auch das eingehalten, was man sich davon versprochen hat.
Ich habe es ja genauso gesagt, ich habe ja auch in diesem Videopodcast ja schon gesagt, dass ich glaube, dass es die größte Rivalität ist, zumindest halt sportlich gesehen und so, was die Inhalte betrifft, weil die beiden halt so diametral unterschiedlich sind. Der eine so total, wie habe ich gesagt, steril wissenschaftlich und der andere so emotional und Rock'n'Roll, was jetzt natürlich absolut übertrieben ist, aber ich glaube, ihr versteht und du verstehst auch, wovon ich spreche. Und dann aber glaube ich, dass es halt nicht so laut geworden ist wie Wenger gegen Mourinho und Wenger gegen Sir Alex Ferguson, weil halt diese Giftmomente gefehlt haben, so dieses sich ankeifen und sowas. Ich glaube, das hat halt einfach gefehlt. Aber rein sportlich gesehen ist es wirklich die größte Rivalität ever, weil die beiden sich einfach gegenseitig immer wieder zu neuen Höhen bewegt haben, glaube ich, und gefordert haben. Aber jetzt gehen wir mal zum Spiel. Benny, du hast dir angeschaut. Jetzt, glaube ich, die erste Frage einfach mal so, war das Unentschieden verdient?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, nein. Ich fand, Liverpool war dann all in all über 90 Minuten Netto-Spielzeit die bessere Mannschaft. Ich finde, Jürgen Klopp hatte einen unfassbar guten Matchplan in allen Phasen des Spiels. Also egal, ob sie mit dem Ball gespielt haben, hat er super Ideen gehabt, gegen den Ball sowieso extrem präsent gewesen. Und City hat sich dann vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit extrem schwer getan, muss ich sagen. Also sie sind dann schleppend in die Abläufe reingekommen. Sie hatten zwar, und das ist so das Skurrile dabei, und da merkst du mal, was diese Mannschaft für eine Qualität hat. City hat ja auch Torchancen gehabt in der zweiten Halbzeit, so ist es nicht, aber vom Gefühl her würde ich sagen, auch einfach aufgrund der letzten Szene, die dann vom Videoassistenten nicht korrigiert wurde, hätte Liverpool da schon das Spiel gewinnen müssen eigentlich.
Dazu kommen wir gleich noch. Es gab ein paar Situationen, die interessant waren. Also erstmal natürlich Geschichte natürlich mit Ederson, der verletzt raus muss, ja. Ortega kommt rein. Wie hast du Ortega gesehen?
Gut wie immer. Ich kann mich irgendwie an kein schlechtes Spiel von Ortega erinnern. Das Spannende ist halt einfach, dass der kommt rein, der ist mega druckresistent. Also ist, glaube ich, auch nicht so einfach, wenn du dann, ich weiß gar nicht, in welcher Minute es war, aber war ja noch ein paar Minuten zu gehen. Du kommst da als Ersatztorwart in diese Atmosphäre rein und du musst es dann auch erstmal so runterspielen. Ne? Und da merkt man einfach, was Stefan Ortega für ein absolut krasser Keeper ist, und das ist meine ehrliche Meinung, wenn er nicht Stefan Ortega heißen würde und nicht vorher bei Arminia Bielefeld gespielt hätte, wäre er, glaube ich, Stammkeeper bei Man City. Weil ich finde ihn, also ernsthaft jetzt, ich finde ihn besser als Ederson.
Also ich muss immer vorsichtig sein, weil ich habe ja diesen Take schon mal gehabt. Ich fand, dass Ederson diese Welttorhüter-Saison oder dass er da überhaupt dabei war in dieser Diskussion, macht für mich überhaupt keinen Sinn, weil das ist ja kein schlechter Torhüter, also das war der nie, aber ich finde nicht, dass er ein Welttorhüter ist. Also da gibt's bessere als ihn. Das ist nochmal, also der hat einfach eine der besten Abwehrreihen der Welt vor sich. Und Ortega, jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, geht mir genauso. Ich mag den einfach, ich sehe den super gerne. Und ja, wie du sagst, da ist er einfach logischerweise, der Ederson hat ja nie irgendwie etwas zu Schulden kommen lassen, im Sinne von, der muss jetzt raus. Aber ich finde für mich persönlich, er gewinnt seit einem Jahr ungefähr keine Spiele mehr für City.
Nee, und ich finde einfach, dass er ab und an mal patzt, ne? Also das ist schon.
Die großen halt nicht, die großen Patzer, so diese.
Also diese krassen Patzer hat er nicht drin, aber ich finde einfach, dass der so ein paar Wackler drin hat, auch im Spiel mit dem Ball. Ich weiß, dass das ein Stilmittel von ihm ist, dass er sehr, sehr ruhig ist mit dem Ball und auch sehr, sehr druckresistent ist, aber das ist mir dann, wenn es dann darum geht, einen Zielspieler zu finden, zum Beispiel bei langen Bällen, die er dann rausspielt, finde ich zum Beispiel Ortega viel, viel präziser als Ederson, weil Ederson kommt extrem weit mit seinen Abschlägen. Es ist einfach so. Aber ich würde einfach sagen, dass Ortega da einfach in allem, was er macht, nochmal einen Ticken präziser ist mit dem Ball. Und ich finde ihn auf der Linie 0% schlechter. Also es gibt, ich weiß nicht, ob du dich letztes Jahr noch an das Chelsea-Spiel erinnern kannst, wo Ortega im Tor stand, da hat er zum Beispiel ein Spiel gerettet für City mit dieser gefühlten Spagatparade. Und das sehe ich halt bei ihr davon auch nicht.
Also sind beides herausragende Keeper, brauchen wir ja nicht reden, also wohl dem, der solche zwei Keeper hat, aber ich persönlich, ich kann es verstehen, weil auf der einen Seite sagst du, Ederson hat einfach über Jahre hinweg diese Leistungen abgerufen, den kann ich jetzt nicht rausnehmen, er hat sich auch nichts zu Schulden kommen lassen, plus er hat auch ein bisschen Geld gekostet, ich glaube, das ist auch ein guter Typ, aber und Ortega hat das Gegenteil, kommt von Arminia Bielefeld, wie du sagst, der hat natürlich logischerweise ein anderes Standing, aber ich finde, dass er in Sachen Leistung um wenig hinterher hinkt, also wenn überhaupt, wie du es gerade gesagt hast. Weil wir gerade bei diesem Thema sind, ehrlich gesagt, Phil Foden hatte auch schon bessere Spiele als das. Also das, was Uli gesagt hat, so quasi, er ist momentan der Spieler und der Wichtigste und so. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen vermisst in diesem Spiel von ihm. Aber das ist das, was ich bei ihm immer habe, dass der nimmt sich sehr, also der ist immer, der macht ja selten schlechte Spiel, aber dass er sich Spiele mal nimmt, das sind selten die großen. Kann man über Haaland jetzt auch sagen, hat wieder nicht getroffen, aber das ist so das, wo ich momentan so ein bisschen habe, so, es ist bei City jetzt keiner dabei, der richtig raussticht im Sinne von, den würde ich mich zu 1000% verlassen in so einem Spiel, außer kurioserweise die Defensiveren, die sind es dann eher. Und Rodri, der sowieso.
Ja, das stimmt, obwohl ernsthaft auch Rodri echt Probleme hatte in dem Spiel, was aber, also zumindest in der zweiten Halbzeit, was aber mehr mit der taktischen Idee von Jürgen Klopp zusammengehangen hat. Aber bei Phil Foden bin ich schon dabei. Ich hatte das Gefühl über die 90 Minuten, dass ihm einmal dieser Dosenöffner-Moment gefehlt hat. Ich glaube, eine große Chance hat er in der ersten Halbzeit nicht reingemacht, relativ zum Anfang hin. Aber ansonsten, ich glaube, dass er halt ein Spieler ist, der dann ein Problem damit hat, wenn es dann wirklich so krass intensiv, und es war ja dann irgendwann, wenn Liverpool ins hohe Pressing gegangen ist, dann war ja die ganze Mannschaft aktiv. Das heißt, auch Phil Foden hatte permanent eigentlich jemanden im Rücken, plus die Abstände sind dann bei City halt irgendwann größer geworden. Und wenn du dann halt als Phil Foden jemanden im Rücken hast, der dich permanent in Manndeckung hat, du dann Druck bekommst und du hast halt in den nächsten, weiß ich nicht, 10, 15 Metern keine Anspielstation, musst du halt permanent 1-gegen-1 auflösen. Und da habe ich dann aber auch nicht den Unterschiedsspieler auf dem Niveau gesehen.
Ja. Wie hast du Haaland gesehen? Weil ich meine, das ist ja dann auch eine Diskussion gewesen, er hat wieder nicht getroffen und so weiter und so fort. Das ist, ich glaube, besser im Spiel als die letzten Duelle. Aber auch nur da, also insgesamt 22 Ballaktionen, das ist halt schon jetzt nicht viel.
Ich finde halt, das spricht alles eher für Liverpool als gegen die Qualität von Erling Haaland, weil sie haben es ja immer versucht, ihn zu finden. Und man muss auch dazu sagen, wer ganz vorne weg keinen guten Tag hatte, war Kevin De Bruyne. Da ging wirklich nicht viel. Und machen wir uns nichts vor, wenn es dann gegen Liverpool geht, die sehr, sehr gut eingestellt sind, ist Erling Haaland dann nicht der Spieler, der dir da als Wandspieler was kreiert, sondern ist dann halt einmal mehr darauf angewiesen, dass solche Spieler wie Kevin De Bruyne um ihn herum funktionieren. Und das ist ja nicht nur De Bruyne, Bernardo Silva, Phil Foden. Und die waren alle in dem Spiel nicht auf absolutem Top-Level, was wie gesagt mehr mit dem Gegner zusammenhängt als mit der individuellen Qualität. Und dann sieht halt Erling Haaland auch blass aus.
Mhm. Absolut. Mein Liverpool hat ja große Probleme gehabt, da können wir mal die Seiten dann wechseln. Die hatten ja große Probleme im Endeffekt mit Verletzten. Ich meine, Kelleher im Tor, der hat es wieder gut gemacht eigentlich. Mhm. Bradley hat dann wieder spielen müssen, in Anführungszeichen, für Trent Alexander-Arnold, ist auch klar. Kwanzaa dann plötzlich dabei. Also dann Szoboszlai ist fit geworden, aber der war ja auch nicht bei 100%. Endo hat es geschafft. Also im Endeffekt auch Darwin Núñez war nicht bei 100%. Siehst du auch immer daran, dass die ziemlich früh, aber dass die dann verhältnismäßig früh ausgewechselt worden sind. Das ist ja dann auch nicht hundertprozentig. Dann Salah, der nur eingewechselt worden ist, aber trotzdem, das muss ich schon sagen, finde ich schon sehr beeindruckend, dass diese Mannschaft das hinkriegt. In dieser verletzten Phase, die wirklich, ich habe es letztens gesagt, es waren 12 Spieler, die angeschlagen oder verletzt waren. Und trotzdem eigentlich nie, das ist ein großes Thema geworden, weil die trotzdem immer gewonnen haben. Und eigentlich dann logischerweise keiner irgendeine Schlagzeile mit Liverpool wählt, weil sie haben ja trotzdem gewonnen. Und auch da wieder, also du kommst dann in so ein Spiel zurück und wie du es gesagt hast, du bist eigentlich fast sogar noch besser und müsstest am Ende gewinnen. Es ist schon beeindruckend, das muss man schon sagen.
Bin ich bei dir. Ich fand vor allen Dingen Kwanzaa und Bradley echt beeindruckend. Es wird jetzt natürlich nach dem Spiel viel über Endo gesprochen, der auch wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Aber vor allen Dingen die beiden jungen Spieler waren so brutal gut in ihren Rollen. Und wenn man dann schaut, wie Liverpool aufgebaut hat, was so die Idee war, wie sie ins letzte Drittel kommen, war Bradley einfach ein super wichtiger Spieler für das ganze System. Und ich finde die einfach tatsächlich, ich weiß nicht, was dein Eindruck ist, aber ich finde die beiden individualtaktisch ultra weit schon für ihr Alter.
Ja, finde ich auch. Also kurzer, den habe ich jetzt so eher als unauffällig in Erinnerung. Ich habe die jetzt ein paar Mal gehabt, auch in der Europa League hat der gespielt. Da hatte ich die ja auch und fand den spannend. Bradley hat halt, ist ja wirklich, also das ist ein, Uli sagt immer, ein Robertson auf der anderen Seite, also so total dynamisch, total aggressiv und so, also geiler Typ. Also macht auch richtig Spaß. Ich persönlich muss sagen, bin momentan, also Endo, der ist in den wichtigen Spielen immer da und das, obwohl er verletzt ist. Diaz ist momentan in einer sehr, sehr guten Verfassung, dass der das so hinkriegt, ich habe den zeitlang mal echt gedacht, so, okay, der hat sein Limit, weil der halt immer in die Mitte geht, weil jeder weiß, was er macht, aber der ist momentan wieder richtig gut. McAllister, ernsthaft, ich habe auch gedacht, als die den verpflichtet haben, ja, das ist ein guter Spieler, aber vielleicht auch so, wie wir es bei Caicedo hatten, so ein Produkt Brightons, dass man das so sagst, ja, okay, der funktioniert bei Brighton halt, aber ob der es bei Liverpool auch kann, aber der hat sich so reingearbeitet in diese Mannschaft, ist so wichtig und ist immer da und bei den Standards dann auch und so, also ich finde, dass der kommt mir momentan ein bisschen zu kurz, weil er halt einfach nicht so glänzt und glitzert, aber das ist ein Spieler, den ich momentan einfach sehr, sehr gern sehe und ich glaube, dass der zu diesem Klopp-Fußball passt wie kaum ein anderer.
Ja, bin ich auch 100% bei dir. Und was ich spannend fand in dem Spiel, ist, dass es, wenn du die Spieler durchgehst, dass es ihnen sehr zugute kommt, dass Liverpool sehr, sehr viele Phasen drin hatte in den 90 Minuten, wo sie deutlich mehr Ballbesitz hatten als der Gegner. Weil wenn du so auf die sind zwar alle gut im Pressing gegen Pressing und ich fand, das war auch ein super wichtiger Faktor, aber das Spiel auf Liverpools Seite wird ja nur so gut, weil sie so eine gute Idee im Ballbesitz hatten und weil sie den gegen City, die ja eigentlich, korrigiere mich gerne, aber ich würde sagen, normalerweise Top 3 Pressing-Gegen-Pressing-Teams auf der Welt sind, dass du da so den Ballbesitz verteidigst und auch immer wieder unter Druck es schaffst, mit einer, also auch flach oder dann über einen diagonalen Ball von Van Dijk in die letzte Linie zu kommen. Das finde ich schon beeindruckend und da sehen dann halt solche Jungs wie McAllister auch besser aus, weil es gab schon Spiele, vor allen Dingen in der Hinrunde, kann ich mich erinnern, wo sie zum Beispiel gegen Brighton in der ersten Halbzeit mega die Probleme hatten, wenn die in so einem kompakten Block verteidigen müssen. Weil dafür sind die Spieler dann wiederum nicht gut genug. Also wenn das erste Pressing nicht greift, aber diese Mischung aus sehr, sehr hohem aggressiven Pressing plus eben Ballbesitz verteidigen, finde ich, passt einfach sehr, sehr gut zu der Mannschaft.
Ja, jetzt hat Liverpool hatte mehr Ballbesitz, hatten fast doppelt so viele Torchancen. Das ist eine Frage, die ich dir natürlich stellen kann. Die haben wir uns auch sehr, sehr häufig gestellt. City war ja jetzt nicht schlecht oder sowas in die Richtung, aber es war trotzdem nicht dieses dominante City oder dieses furchteinflößende, maschinelle City, wie sie es in den letzten Jahren waren. Was siehst du so als, gibt es irgendwie so einen Punkt, wo du sagst, das fällt ein bisschen ab im Vergleich zu den letzten Jahren?
Ich würde echt sagen, in so einem Spiel sind es die hohen Ballgewinne, weil wenn man es dann gruppentaktisch einmal also sich anschaut, dann hat Liverpool ja in so einem 3-Box-3 wie Arsenal in der letzten Saison aufgebaut und City hat verteidigt in einem 4-4-2 und wollten dann relativ hoch ins Pressing gehen und dann ist Bernardo Silva häufiger mal in so einen 4-3-3 vorne mit ins Pressing reingegangen und dadurch passiert dann Folgendes. Dann muss Rodri die komplette horizontale Linie alleine verteidigen. Und dann hast du noch Bradley gehabt, der häufiger dann mal aus diesem 3-Box-3, aus der Breite so in den Halbraum eingeschoben ist. Dann war es dann eher so ein 3-3-4. Das heißt, sie hatten immer Überzahl im Aufbau. Und dadurch kommt City eben nicht ins Pressing rein. Und dann wird es halt eben unkontrolliert. Und ich finde, dass sie dann doch enorme Probleme immer noch haben, wenn der Gegner wirklich top im Gegenpressing ist. Also wenn du sie einmal in der Unordnung erwischst. Und da würde ich sagen, liegt aktuell so ein bisschen das Problem. Und dann hast du natürlich, das kommt dann auch noch on top mit dazu, wenn du dann Spieler nicht in Topform hast in so einem Spiel, dann wird's dann halt schwierig.
Mhm. Insgesamt hast du es gesagt, ich glaube, wir sind eigentlich einmal jetzt durch bei allen. Oder gibt es irgendwie was du erwähnen willst? Ansonsten, glaube ich, sind wir jetzt mit dem Spiel mal so ein bisschen durch. Aber vielleicht grundsätzlich noch, du hast gesagt, Liverpool hätte es deiner Meinung nach mehr verdient gehabt. Da gab es ja diese eine Geschichte am Schluss noch, dann sind wir jetzt beim Thema des Spiels. die Geschichte mit Doku gegen McAllister, glaube ich, war es. Mhm. Hättest du den Strafstoß gegeben?
Ja, auf jeden Fall hätte ich den gegeben. Es ist, Jürgen Klopp hat es danach ganz gut in einem Interview gesagt und hat es ganz gut verpackt und meinte, irgendwie wird es da wieder eine Erklärung für geben, warum man den nicht pfeifen muss. Aber ganz ehrlich, so gehst du ja nicht, so gehst ja nicht in Zweikampf. Wenn du siehst, der Mann kommt von vorne und dann gehst du ja nicht mit dem Bein in so einer Höhe zum Ball. Also das funktioniert ja nicht. Und ich weiß nicht, ob er den Ball, also ein bisschen berührt er den Doku. Aber es ist ja schon mehr Mann als Ball. Und für mich muss das ein Elfmeter sein. Und ich glaube, der Schiri guckt sich auch gar nicht an. Ne? Also er geht nicht raus, sondern das wird dann einfach so durchgewunken. Also VAR-Einsatz ist es, glaube ich, aber ohne, genau, dass er sich das selber anguckt.
Genau, das ist ein Unterschied zu England oder England zu Deutschland, weil in Deutschland ist es so, die Diskussion hatten wir ewig auch mal im Kollegenkreis, weil wir eine Schiedsrichterschulung hatten. Das, glaube ich, war sogar mit die erste, die ich bei Sky damals hatte, wenn mich nicht alles täuscht. In England ist es so, da wird dem Video Assistant Referee vertraut. Also das heißt, es gibt so, die wollen Schiedsrichter und VAR parallel voneinander stärken. Das heißt, der VAR sagt es ihm ein und der Schiedsrichter entscheidet dann oder nimmt es an. Und er wird eigentlich nur nach draußen gebeten, wenn der Kommentar von VAR-Seiten ist, du hast eine Fehlentscheidung getroffen, schau es dir mal an. Und wenn dann wird er jetzt 99,9% der Fälle auch seine eigene Entscheidung überdenken und revidieren. Genau, das ist das richtige Wort. Das heißt, und in Deutschland ist es so, der Schiedsrichter soll so häufig wie möglich rausgehen, in Anführungszeichen, ja, aber er soll rausgehen, um dem Zuschauer zu verkaufen, er hat das alles gesehen. Das ist ein anderer Diskussionsansatz. Ich persönlich finde das in England irgendwie besser, weil das stärkt beide. Ansonsten wird ja immer auf einen Fehler hingewiesen. In Deutschland wird ja ständig auf einen Fehler hingewiesen und auf Unsicherheit hingewiesen. Und diese Unsicherheit verkauft dem Zuschauer aber Sicherheit. Das finde ich irgendwie Quatsch. Also ich persönlich mag es lieber so, wie es in England ist. Wie der Assistant Referee sagt, keine klare Fehlentscheidung, bleib bei deinem Punkt und dann war's das. Und deswegen ist er nicht raus. Wahrscheinlich wird es genauso gewesen sein. Also ich persönlich muss auch sagen, ich finde, das ist ein klarer Strafstoß. Also ich weiß nicht, in der Tendenz zu sagen, ja, der hat ja auch ein bisschen den Ball gespielt. okay, das stimmt, aber er kickt ihm ja voll auf die Brust. Ich bin jetzt kein Liverpool-Fan, ich bin auch kein City-Fan, ja, ich war wirklich bei dem vor dem Spiel, ich habe getippt, City gewinnt 3-1, mir wäre es aber im Endeffekt komplett egal gewesen, wer das Spiel gewinnt, mir war das 1-1 am liebsten, weil dann weiß ich, die Saison bleibt spannend bis zum Schluss. Mhm. Deswegen, also ich habe da jetzt keine Aktien drin, weil dann immer heißt ja, man ist dann irgendwie einer Mannschaft zugehörig, ich habe keine Aktien drin, aber einfach nur von draußen drauf geblickt, hätte ich das gegeben, weil im Endeffekt, wenn ich auf dich zulaufe und ich schlag dir und ich kicke den Ball, schlag dir aber gleichzeitig ins Gesicht, dann wirst du trotzdem sagen, es ist ein Foulspiel. Ja, ich habe den Ball aber auch gespielt. Also ich finde, dieses, er hat den Ball ja auch gespielt, ist in dem Fall nur irgendwie halb ein Argument, weil er kickt ihn halt vollkommen weg. Dann wäre ja wirklich alles gewährleistet. Und ich habe Mark Glattenberg gelesen, der ehemalige Premier League Schiedsrichter, der gemeint hat, im Mittelfeld wäre das in 10 von 10 Fällen ein Foulspiel. Und ich glaube das auch.
Ja.
Ich glaube das auch, weil du einfach sagen würdest, boah, das hat da nichts verloren, ey. So kannst du nicht reingehen. So kannst du den nicht kicken. Und ich habe schon sehr, sehr viele Aktionen zuletzt gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, was es letztens war, wo es auch eine rote Karte gegeben hat. Obwohl er den Ball gespielt hat, aber weil er halt so reingesprungen ist, dass der Ball halt nur noch irgendwie marginal Thema war, sondern es ging hauptsächlich darum, den Gegenspieler zu verletzen oder zumindest die Gefahr ist da zu verletzen. Und auch da sind die Schiedsrichter, gerade in England, angehalten zu unterbinden, wenn eine klare Gesundheitsgefährdung vorliegt. Und das, da brauchen wir ja wohl gar nicht drüber diskutieren, liegt vor. Weil wenn der Ball nicht da ist, dann trifft er ihn auf der Brust. Also so oder so, ich bin mir ziemlich sicher, die Brust von ihm hat einen Abdruck von den Stollen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, und das Problem ist, glaube ich, on top, warum das dann nochmal ein bisschen schwerer wiegt. Das passiert ja an dem Spieltag, also da hat niemand irgendwem nochmal an die Brust getreten. Aber da musst du dir nur Brighton nochmal angucken gegen Nottingham, wo Jakob Moda eigentlich, und das ist genau dieses Thema, der holzt den voll auf Knöchelhöhe um, trifft 0% den Ball, aber das wird dann halt auch durchgewunken und es geht ja in erster Linie, und das hat Dennis Aitekin ganz schön nach der Sabitzer roten Karte in der Bundesliga erklärt, wo er sagt, ja, irgendwann müssen wir auch mal die Gesundheit von den Spielern schützen. Und ich bin da auch vollkommen bei dir, wenn man sagt, das wird wenn das irgendwo im Mittelfeld passiert, kriegt er eine gelbe Karte und das ist ein Freistoß, vollkommen cool. Und ich glaube auch, dass das, und das muss man nochmal dazu sagen, Doku macht das ja nicht mit Absicht, sondern das ist dann einfach im Eifer des Gefechts, geht der Fuß dann hoch, aber er trifft ihn halt und dann ist es ein Elfmeter. Und da gibt's für mich dann auch keine Diskussion, warum es keiner ist. Und da verstehe ich, und das ist, glaube ich, das große Problem, die Regelauslegung nicht. Also ab wann ist es denn dann wirklich gesundheitsgefährdend? Also ab wann müssen wir denn darüber diskutieren, dass das wirklich in Gefahr ist, wenn Spieler jedes Wochenende teilweise so reinholzen, ja, und damit davonkommen, finde ich.
Ja, vor allem auch, also Thema Linie, also ich habe das jetzt am Wochenende auch wieder gesehen, ich weiß gar nicht mehr, also bei Arsenal war es, ich hatte Arsenal, kommen auch gleich noch später dazu, aber da war es ja auch so, also Gabriel kriegt eine gelbe Karte wegen Trikotzupfens, kann man auch darüber diskutieren, dass das eine war, ist ja gar kein Thema, aber 3 Sekunden später gibt's das gleiche, viel heftiger und da wird dann nicht gepfiffen, sondern es ist einfach nur eine ganze, da wird's gar nicht gepfiffen oder keine gelbe Karte und es war ja 3 oder 4 Mal so in diesem Spiel, wo ich einfach dann nicht verstehen kann, dass die Schiedsrichter einfach oftmals wirkt es so wie ein schlecht programmiertes Computerspiel. 3 Sekunden später denkst du, passiert genau das Gleiche und da wird es dann nicht gepfiffen, wo du denkst, ja, das ist jetzt wieder klar, dass da jetzt wieder so, das ist, es wirkt manchmal so und das kann ich einfach nicht verstehen und da ist es einfach genauso. Ich verstehe manchmal nicht, die Schiedsrichter, die waren in England, haben wir die jahrelang so gelobt, wirklich so gelobt, dass die immer irgendwie eins ruhiger wirken, immer über den Dingen stehen und von einer Vogelperspektive draufblicken und sagen, im großen und ganzen Kontext, ist das jetzt ein Foulspiel? Nee, ist es nicht. Okay, lass ich weiterlaufen. In dieser Saison, letzte Saison auch schon teilweise, aber in dieser Saison ist es eine absolute Katastrophe, wirklich. Ja. Ich habe selten so schlechte Schiedsrichterentscheidungen gesehen wie in dieser Saison, weil du kannst die Uhr danach stellen, wie beim Arsenal-Spiel war es so. Du kannst die Uhr danach stellen, der pfeift kleinlich, dann denkst du dir, okay, cool, es wird eine kleinliche Geschichte und 5 Minuten später muss er dann pfeifen, weil die Spieler dann sich denken, ja, okay, ich kann mir hier einigermaßen, ich kann mir hier was erlauben oder auch nicht, die Linie entlang gehen die Spieler und plötzlich pfeift er genau das Gegenteil. Und dann denkst du dir, hä, das gibt's doch gar nicht. Und das ist das, was ich einfach nicht verstehe, dass die Schiedsrichter da einfach ich glaube, dass es manchmal ganz gut tun würde, einfach mal eine Sekunde zu überlegen und zu sagen, okay, ist das jetzt ein Foulspiel? Was hat er da gerade gemacht? Und ich glaube, dass wenn du das, also ich habe es mir gestern 5-mal angeschaut, die Szene, du kannst einfach nicht zu einem anderen Punkt kommen, als dass der den da vollkommen hart trifft. Und wie gesagt, ich bin jetzt keiner, der pro City oder pro Liverpool ist. Mir war es wirklich egal, wer gewinnt. Hauptsache, die Meisterschaft bleibt spannend. Ich muss sagen, ich hätte den hundertprozentig gegeben, weil es einfach ein klares Foulspiel ist. Mir fallen zwei Dinge auf, ehrlich gesagt, warte, ich muss jetzt mal schauen, ob ich es finde. Ich habe nämlich auch eine Statistik gestern rausgesucht. Also genau, erstens, dieses nicht gegebene Abseits, dieses genommene Abseits, ich glaube gegen Darwin Núñez war es, wo ja alle sich aufgeregt haben. Dann gab es diesen nicht gegebenen Handball von Ødegaard gegen Arsenal und jetzt diese Geschichte gegen von Doku gegen McAllister. Liverpool hat, die Statistik habe ich auch noch gefunden, die meisten VAR-Fehlentscheidungen gegen sich in dieser Saison, was auch Wahnsinn ist, was ja immer so gesprochen worden ist, so quasi Liverpool war ja mal in der Meistersaison so dieses geflügelte Wort. Und also Liverpool kriegt momentan, das ist ein Eindruck von mir, einfach, das ist ja statistisch belegt, kriegt sehr, sehr wenig zugesprochen. Und auf der anderen Seite, das ist eine Sache, die mir schon jahrelang irgendwie auffällt, City kriegt selten eine Drecksentscheidung gegen sich. Das muss man echt mal sagen. Also die haben da echt immer, ich weiß nicht, warum das so ist. Die können auch gar nichts dafür. Aber ich kann mich zum Beispiel noch an ein Spiel erinnern, da rennt Ederson einen Gegenspieler komplett um und das wird nicht einmal geahndet, wo ich mir denke, in 9 von 10 Fällen, ich habe danach auch mit einem Schiedsrichter-Experten gesprochen, dem ich die Szene geschickt habe, der sagte, 9 von 10 Fällen ist das eine rote Karte. Und das wird gar nicht geahndet. Ich will jetzt nicht ein Fass aufmachen oder sowas, und das ist jetzt auch keine große Geschichte. City, muss man auch sagen, die leisten sich ja wenig große Dinge oder sowas, die kommen ja auch selbst in Bredouillen oder so, aber sie haben halt auch wirklich oft mal echt Glück. Und gestern oder vorgestern hatten sie wirklich Glück, dass das nicht mehr gewesen ist, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es einen Schiedsrichter gibt, der da eine rote Karte zeigt, ehrlich gesagt, weil es schon sehr, sehr hoch und sehr, sehr gesundheitsgefährdend ist. Da haben sie echt Glück gehabt insgesamt.
Bin ich bei dir, und ich finde, ein wichtiger Punkt bei City, bei diesen VR-Entscheidungen ist halt, dass sie, wenn sie führen, das Spiel auch killen. Ne? Also da sind die kommen wenig in die Situation, dass sie irgendwie harte Zweikämpfe führen müssen. Das ist übrigens auch ein Grund, warum sie gegen Liverpool so Probleme hatten, weil sie das Spiel eben nicht frühzeitig killen. Aber dazu muss ich auch noch sagen, zu diesem VAR-Thema, du hast es ja vorhin angesprochen, dass eigentlich die Idee dahinter nicht verkehrt ist, ne? Dass man VAR und Schiris stärkt. Aber ich habe immer in England das Gefühl, dass dieses Zusammenspiel aus VAR und Schiri einfach nicht funktioniert. Das sind so diametrale Entscheidungen, die da teilweise getroffen werden. Es ist ganz komisch, und dass Liverpool dann in dieser Saison die Mannschaft ist, die da am härtesten von bestraft wird, ist echt tragisch, aber umso respektabler, dass sie trotzdem so weit oben stehen eigentlich, ne? Also es ist schon Wahnsinn.
Ja, also es ist wirklich irre, also Liverpool, trotzdem Respekt, wie sie das gemacht haben, also ernsthaft alles, wirklich Respekt für alles.
Aber ich muss ganz kurz noch, den habe ich nämlich vergessen, sorry, wen man noch erwähnen muss bei City, wer wirklich brutal ist und der wird einfach nicht schlechter, ist Kai Walker. Ich glaube, Luis Diaz hat Albträume von dem gehabt. Das war wirklich krass, also die Leistung war gegen den Ball unglaublich, der hat den komplett aufgefressen.
Ja, also wie gesagt, das für Liverpool allgemein Respekt, also Walker sowieso auch, also dass der in dem Alter noch, Guardiola hat das mal gesagt, der hat das irgendwie auf Gene geschoben, ich bin jetzt irgendwie kein Genfreund, ehrlich gesagt, über sowas zu sprechen, aber Guardiola hat das mal gesagt, dass der einfach unfassbar ist, in dem Alter noch diese Fitness zu haben, diese Athletik zu haben, dieses Tempo zu haben, ist unglaublich, ist einfach eine Maschine und guter Fußballer einfach, guter Fußballer, aber halt auf seiner Position einfach unglaublich. Und der wird immer besser. Über Stones kann man das gleiche sagen, hätte ich auch nie gedacht, dass der mal auf diesem Niveau so operieren würde. Das ist echt Wahnsinn auch. Der kriegt schon immer hin. Momentan, finde ich, wie gesagt, sind die Defensivspieler fast sogar den stärker, oder den kannst du mehr vertrauen aus den Offensivspielern. Was jetzt nicht heißt, die sind ja auch gut, ja, aber es ist halt eher so eine, nicht so wie im letzten Jahr, dass du gewusst hast, Haaland wird durchlaufen und wird 15 Tore pro Spiel machen. So ist jetzt nicht momentan.
Plus, wenn Kyle Walker nicht so eine Leistung bringt in dem Spiel, glaube ich, macht Liverpool den Sack früher zu, weil da gab es 2-3 Szenen, wo Kyle Walker Luis Diaz noch so entscheidend stört, dass der eben nicht kontrolliert zum Abschluss kommen kann, weil der einfach der nimmt dir so viele Meter ab, wenn der einmal im Vollsprint ist. Und wenn vor allen Dingen in den Momenten, wo das Pressing von City einmal überspielt wurde und die 1-gegen-1 verteidigen mussten hinten, da hat der den komplett aufgefressen. Also ernsthaft. Das, und Luis Diaz ist ja aktuell in einer sehr, sehr guten Verfassung. Ne? Ja. Also der ist schon sehr, sehr gut in Form. Den musst du, es gab nur eine Szene, wo Luis Diaz ihn einmal komplett rutschen geschickt hat, aber ansonsten hat er das brutal wegverteidigt.
Ja, also im Grunde genommen allgemein, also Liverpool Respekt, das will ich nochmal sagen an dieser Stelle, weil wie gesagt mit den Verletzten, dann mit der Situation, dass du weißt, der Trainer geht weg am Ende der Saison, mit den vielen Spielen, die sie haben, davon sind nicht alle lustig, weil Europa League kommt auch noch dazu, das ist mit Sicherheit jetzt auch kein Wettbewerb, die haben jetzt gegen Prag gespielt. Ja, die waren auch wirklich, ich glaube nicht, dass das vor so einem Spiel der große Motivator ist, gegen Prag zu spielen. Trotzdem dort dann einfach klar und deutlich gewonnen und das, obwohl die echt Probleme hatten gegen die und auch hätte das Spiel hätte auch anders ausgehen können. So abgezockt zu sein momentan, diese verletzten Situation einfach so hinter sich zu lassen. Auch dieses, das letzte Saison ja alle gesagt haben, ich glaube, das mit Liverpool ist vorbei und dann trotzdem das so hinzukriegen, ist alles nochmal, dann haben sie ihre Wunschspieler alle nicht bekommen und dann aber so eine Mannschaft dann trotzdem nochmal irgendwie hinzubekommen, das ist wirklich, ich glaube, das kommt zu kurz, was Jürgen Klopp da momentan leistet, was da gemacht wird und das ist einfach wirklich unglaublich, auch wenn er schon sagt, mir geht's nicht gut, ja, in Anführungszeichen, das ist mir hier alles zu viel, das alles so hinzubekommen, also ich glaube, und auch mit dem, was sie haben, denn nochmal, der Kader ist nicht perfekt, weil erstens, sie haben nicht alles bekommen, was sie wollten, zweitens, es fehlen viele Spieler oder sind nicht bei 100% und es trotzdem alles so hinzubekommen, in dieser Situation gegen solche Gegner immer wieder, muss man echt sagen, Hut ab, das ist sehr, sehr beeindruckend, was bei Liverpool momentan läuft.
Ja. Das unterschreibe ich dir zu 100%. Das ist absoluter Wahnsinn. Plus die Intensität, die sie einfach immer haben. Aber sie, also ich finde es so krass, dass Klopp und Team, ich glaube, da kommen auch die im Background arbeiten. Ich glaube, das sind Pep Linders oder wer auch immer ist, ein bisschen zu kurz, weil wie die es schaffen, Woche für Woche die Prinzipien aufrechtzuerhalten, aber die Lösung eben so zu verändern, dass es gegen jeden Gegner passt, das ist schon Wahnsinn.
Plus, jetzt kommt gerade rein, ich habe es jetzt gerade gelesen erst, müssen wir mit Uli nächste Woche dann mal drüber sprechen, weil der sich damit sehr beschäftigt hat. Michael Edwards kommt zurück als Ui. CEO of Football, der ja damals weggegangen ist, gab angeblich mal auch so ja Gerüchte, dass er mit Jürgen Klopp sich jetzt nicht so unbedingt gut versteht, ist weggegangen und ist jetzt wird CEO of Football, soll der Fanbase Sports Group helfen, ein Multi-Club-Modell aufzubauen à la Man City. Und das ist natürlich schon brutal, weil den halt wirklich alle wollten. Und dass der jetzt wieder zurück ist, finde ich schon beeindruckend. Und das zeigt natürlich auch, okay, vielleicht war da wirklich was mit Jürgen Klopp, wer weiß. Aber er wird auf jeden Fall dort jetzt helfen, den neuen Trainer zu finden, bin ich mir ziemlich sicher. Und dann natürlich logischerweise in eine Zukunft zu starten. Sind wir mal gespannt. Ist auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Zeit, momentan gerade Liverpool-Fan zu sein, auch wenn es dann irgendwann mal emotional sein wird, wenn Jürgen Klopp geht, bin ich mir ziemlich sicher. Aber ja, sie haben das Spiel jetzt nicht gewonnen. Trotzdem ist jetzt alles sehr, sehr super spannend da oben. Aber es hat keiner von den beiden geschafft, auf die Nummer 1 zurückzuspringen, denn das ist dem FC Arsenal gelungen, sich das zu holen. Sie haben gegen Brentford gewonnen, 2-1, war knapp, aber sie haben es geschafft. Das Spiel habe ich ja gemacht und muss echt sagen, Arsenal war von Beginn an gut, gehen in Führung, dann macht Ramsdale eine Ramsdale. Das ist ja unglaublich. Also die Szene der Saison wahrscheinlich. Sowas habe ich echt selten gesehen. Und dann kommen sie aber nochmal zurück. Ich hatte trotzdem das Gefühl, wir haben am Ende gewonnen. Aber ich hatte zwischendrin schon das Gefühl, Arsenal ist wieder das alte Arsenal. Und zwar das nicht so positive Arsenal, denn die haben ja wirklich, ich glaube, 7 Spiele am Stück gewonnen davor, jetzt sind es 8, aber da hat man wirklich das Gefühl gehabt, so, da waren ja auch Spiele dabei, 5-0, 6-0, also wirklich, ich glaube, zweimal 5-0, zweimal 6-0, wenn mich nicht alles täuscht, und dann dieses Spiel jetzt auch noch, da dachten ja auch alle, die würden jetzt gegen Brentford durchmarschieren, die sind alle verletzt und so, und da wird jetzt nichts, die haben keine Chance, aber die hatten schon Probleme mit Brentford, zwischenzeitlich, und man hat dann schon wieder gemerkt, dieses Lockere, uns ist alles egal, wir gewinnen ja sowieso, wir sind jetzt eine Spitzenmannschaft, das war kurzzeitig wieder weg, also die waren kurzzeitig wieder am Überlegen, oh mein Gott, was ist, wenn wir dieses Spiel nicht gewinnen?
Vor allen Dingen nach dem Fehler, ne, also da bricht es dann wieder ein, ne? Da merkt man, dass das Gebilde dann, ich will nicht sagen fragil ist, ne, das ist das falsche Wort, ne, aber dass es dann doch anfängt, so ein bisschen zu rattern im Kopf. Was passiert jetzt, wenn wir hier das Ding doch nicht ziehen? Ich finde, dass vor allen Dingen die erste Halbzeit war Arsenal sehr, sehr dominant und vor allen Dingen auch wieder mit einer neuen Lösung im Ballbesitz. Ich finde das voll krass, die Saison bei Mikel Arteta, die Gesamtentwicklung Arsenal. Letztes Jahr hast du nur dieses 3-Box-3 gehabt und immer dieselben Abläufe. Und Arsenal ist halt deutlich flexibler geworden und deutlich variabler in den Abläufen. Es war jetzt so ein 2-3-2-3 mit dem Ball. Und sie hatten dann, also es ist schwierig, sowieso einen kompakten Block zu bespielen. Und ich hatte eigentlich das Gefühl, dass das ein Spiel ist, was Arsenal zieht bis zu dem Fehler von Ramsdale. Ja, und das ist dann wirklich wie Stecker einmal gezogen. Und es ist dann aber trotz alledem ja im Stil einer Spitzenmannschaft, dass du dann so spät dann noch zum Siegtreffer kommst. Und es freut mich darüber hinaus einfach für Kai Havertz persönlich, dass es dann jetzt doch so gut funktioniert und wie wichtig er dann doch mit seinem ganzen. Wir haben es ja schon mal, ich glaube, im letzten Podcast, wo wir, ich weiß gar nicht, ob es ein Podcast war oder privat, wir sprechen ja nicht nur im Podcast miteinander, wir haben oft drüber gesprochen, wie krass das Off-Ball-Movement von Kai Havertz ist und wie gut er sich bewegt. Und du merkst es jetzt, egal auf welcher Position er spielt, wie wichtig er ist und einfach dieser X-Faktor neben den ganzen Spielern wie Declan Rice, Ødegaard und, ist absoluter Wahnsinn. Und ich weiß nicht, wie du ihn gesehen hast in dem Spiel, aber ich finde einfach seit Wochen auch Ben White, der ist brutal gut.
Ja, weil wir haben auch die zwei Vorlagen. Also ich finde Declan Rice ist momentan auch überragend. Also das ist ja, das ist unglaublich. Das ist ein unglaublicher Fußballer einfach. Da haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen. Das ist einfach ein Wahnsinnsfußballer. Aber Ben White, wie du sagst, der hat zwei Tore vorbereitet. Und das so richtig gut. Ich habe mit Flo Blüchel, der auch bei Rondo mit uns immer aktiv ist, mal gesprochen. Der meinte dann so, ja, der hat momentan eine Phase. Da ist der nicht so gut. Der zieht nicht durch. Der läuft nicht durch. So, es ist ein bisschen wenig, muss wieder mehr werden und das ist wieder komplett da. Mhm. Also er schiebt wieder durch, der geht wieder durch, der bringt die Flanken wieder, aber auch nach hinten. Also es war eigentlich ein richtig gutes Fußballspiel, ein kompliziertes Fußballspiel, keins, das Arsenal liebt, weil die einfach diese Gegner nicht mögen, die tief stehen und einfach gar keinen Bock haben auf Fußball. Das liegt ihnen eigentlich nicht. Trotzdem haben sie dann die Lösung gefunden und dann kommt halt Ramsdale. Und das ist halt das große Problem gewesen, weil du dann halt schon gemerkt hast, oh, warte mal kurz, dieser Moment von wir sind jetzt der Wahnsinn und wir sind so gut und wir sind da oben und es läuft alles von selbst, der war dann plötzlich wieder so im Sinne von Mist, was ist, wenn wir das Ding jetzt nicht gewinnen? Und morgen nehmen sich die aber Punkte weg gegenseitig, dann werden wieder alle sagen, Arsenal hat's, die haben plötzlich, sind die wieder, glaube ich, in die Realität gekommen. Es war nicht mehr nur Trainingsspielchen, wie es in den letzten Wochen war, gefühlt, sondern es war plötzlich wieder ein ernstes Punktspiel. Und das hast du denen gemerkt, dass die kurz mal überlegen mussten, Mist, was ist wenn? Und dann merkst du halt auch, das sind halt einfach auch sehr viele Feingeister dabei. Das meine ich jetzt nicht negativ, sondern das willst du ja als Arsenal auch, glaube ich, dass du so ein paar Spieler drin hast, die halt einfach sagen, sie kommen eher über den geschliffenen Ball und vielleicht auch über den geschliffenen Charakter. Und das ist halt nun mal so. Die brauchen dann einfach halt ein paar Sekunden, um sich wieder zu finden und nicht einfach zu sagen, so ist mir jetzt wurscht, wir rattern da jetzt wieder durch. Das ist bei Arsenal einfach, glaube ich, noch nie so gewesen. Das wird wahrscheinlich auch nie so werden. Ich glaube, der Durchschnitts-Arsenal-Fan will das wahrscheinlich auch gar nicht, dass es so ist, sondern es soll ja immer ein bisschen gepflegter sein und dann holst du natürlich auch solche Charaktere. Aber dann haben sie sich wirklich wieder zusammengerissen und irgendwie war es dann schon auch klar, dass Brentford, wenn sie irgendwie Probleme haben, dann ist es über entweder Reingaben oder über Standardsituationen, die beiden Dinge. Und das hat schon auch da wieder sehr bemerkenswert. Arsenal hat, glaube ich, ich habe es rausgeschrieben, 19 Standardtore oder was waren's? Also es ist unfassbar, das ist eigentlich kompletter Cheatcode, was die da machen. Und dann aber auch die meisten Tore nach Flanken, die meisten Kopfballtore. Also auch da sieht man halt wieder, dass diese alles, was du besprochen hast, er hat jetzt eine neue Variabilität und so und alles Mögliche, aber dass die an diesen Fundamentals, so diese Extra-Dinger, wo du sagst, das kannst du trainieren, dass das auch wirklich super funktioniert. Also ja, sie haben natürlich sehr viel Ballbesitz und dann produzierst du auch mehr Chancen, ist auch klar, aber und mit dieser Kreativität auch, die Spieler haben und dieser Form, die sie haben, aber dass sie das dann so hinbekommen, dass du wirklich auch sagst, also es gibt ja eigentlich kaum eine Schwäche in diesem Spiel der Gunners. Wenn, dann schaden sie sich selbst. Es ist mal in den letzten Wochen Saliba, der mal über den Ball drüber haut. Gabriel ist kurioserweise momentan super sicher. aber dann es gibt immer mal so ein Ballverlust, okay, das kann passieren, aber wenn sie sich selbst schaden momentan, oder wenn jemand ihnen schadet, dann sind sie selbst. Da, und wenn sie diese Konzentrationsfehler auch noch wegbekommen, dann kannst du sagen, okay, sie kommen ab und zu nicht so durch, weil sie, wenn der Gegner tief steht, einfach Probleme damit haben. Aber das, glaube ich, ist halt by Design. So ist das Arteta-System, so sind die Spieler einfach. Und dann halt individuelle Fehler, die musst du halt rauskriegen. Und Ramsdale, über den müssen wir dann gleich noch sprechen, hat halt dann wirklich die Mannschaft, glaube ich, nochmal aufgeweckt in dem Moment. Aber insgesamt, diese Fundamentals, die Arteta da eingezogen hat, dass einfach wirklich die Basisdinger so gut funktionieren und die Abläufe da so stimmen, das ist wirklich bemerkenswert.
Die letzten Wochen war es halt bei Arsenal so, dass die in bester City-Manier die Spiele einfach so früh gekillt haben und dass da für den Gegner nichts mehr ging, dass so ein Fehler, den du dann machst, nicht so schwer in die Gewichtung fällt. Und das ist ja in diesem Spiel einfach anders. Da kriegen sie den Sack nicht früh zu. Ne? Sie haben ja direkt zu Beginn, ich weiß gar nicht, wer, ich glaube, es ist Kai Havertz, der auch nach einem Standard, wo dann ein Spieler von Brentford auf der Linie rettet. Und wenn du da 1-0 in Führung gehst, dann muss Brentford wieder ein bisschen mehr machen. Und dann bin ich mir relativ sicher, dass Arsenal das Spiel, dann killen sie es. Dann steht es dann relativ schnell 2-0, 3-0. Das passiert aber nicht. Und dann ist es sowieso, egal ob das jetzt Arsenal ist, ist eigentlich jedes Team der Welt, wenn du gegen den Gegner spielst, was erstmal sich hinten reinstellt und dann im Worst Case noch mit einem 5-4-1 und wir haben gar keinen Bock, irgendwas zu machen, dann ist es für jedes Team der Welt super schwer. Also schöne Grüße an Tim Walter, der kann dann ein Lied von singen, mit dem ich mich ja auch oft austausche. Das ist dann halt einfach schwierig. Ich finde es trotzdem beeindruckend, und um da nochmal auf Ben White zurückzukommen, der spielt ja nicht nur, weil du vorhin gesagt hast, ja, er geht diese Meter wieder, er geht die Linie runter, geht zu den Flanken. Ich finde, er spielt diese Inside-Rolle auch brutal gut. Ne? Also wer hätte gedacht, dass Ben White in diesem 2-3-2-3 so diesen rechten Halbraumspieler so gut spielen kann und vor allen Dingen das Timing dafür, wann der seine Passwinkel verändert. Ne? Also der steht nicht einfach in dem Raum, sondern der bewegt sich da rein mit Dynamik, öffnet eine andere Zone, macht Raum für Saka, super wichtig. Und dass sie da immer wieder rotieren und auffüllen, dass er das so kann auf dem Niveau. Ich weiß gar nicht, ob ihm das so viele zugetraut haben, weil er war ja dann in der letzten Saison, und das hat er sehr, sehr gut gemacht, da war er ja auch weniger Rechtsverteidiger, sondern eher rechter Halbverteidiger, der wirklich dann für Restabsicherung da war und wenn dann überhaupt mal über die rechte Schiene gekommen ist, aber auch da hat sich das Spiel ja nochmal verändert und da siehst du ja, dass das Arsenal einfach ganzheitlich besser geworden ist und deswegen auch so schwer zu greifen, so schwer zu verteidigen ist, auch wenn du in einem 5-4-1 verteidigst, sie werden immer ihre Momente haben, nur sie müssen, glaube ich, dahin kommen, und da hast du 100% recht, dass sie sich diese Dinger nicht einfach selber reinhauen, ne, weil das ist dann schon, sie spielen es ja auch, egal ob jetzt gegen Brentford oder in jedem anderen Spiel, mit viel Risiko, ne, also das gehört dann auch mit dazu, ne, also wenn sie da zum Beispiel in so einem 4-2-4 aufbauen mit Raya als Innenverteidiger gefühlt und du da mal so einen Schnitzer drin hast und das Spiel vorher eben nicht zugemacht hast, dann wird's gefährlich.
Ja, jetzt sind wir ja schon bei, also Havertz können wir ja gleich noch, aber Ramsdale muss man auch ganz kurz, weil wenn du Raya schon sagst, Ramsdale musste spielen, weil Raya ausgeliehen ist von Brentford und gegen seinen Ex-Verein nicht spielen oder gegen seinen eigentlichen Verein nicht spielen darf. Warum ist er noch nur ausgeliehen? Das ist eigentlich sich schon darüber, man ist sich im Klaren darüber, dass er im Endeffekt dann bleiben wird, dass er gekauft wird, aber aus Financial Fairplay Gründen ist er jetzt noch nicht gekauft, weil Arsenal sonst Probleme hätte oder Probleme bekommen würde. Jetzt musste Ramsdale spielen, der hat natürlich ewig nicht gespielt, das letzte Spiel war das Hinspiel, das er machen musste, das war das einzigste Ligaspiel seit dem 5. Spieltag, glaube ich, das er gemacht hat. Jetzt quasi 2 seit dem 5. Spieltag, das ist natürlich viel zu wenig, ist klar, der hat natürlich 0 Spielpraxis. Und dann ist er jemand, der logischerweise immer für einen Fehler gut ist, der immer Risiko geht. In dieser Situation gibt es 2 Punkte. Erstens, ich hätte es unterschätzt. Ich dachte, das wird jetzt nichts. Aber das ist auch dem geschuldet, dass Wissa einfach drauf geht und sagt, ich glaube, der macht einen Bock. Und das ist halt das Ding. Das ist ja bei Raya auch so. Also wenn ich Trainer wäre eines gegnerischen Vereins, dann würde ich auch sagen, geht immer auf den Torhüter. Ist egal, ob vielleicht machen wir daraus kein Tor, ist wurscht, aber probieren müssen wir es, weil die beiden sind nicht sicher. Oder ist ja bei Raya dasselbe wie bei Ramsdale. Und das ist das, glaube ich, was Thomas Frank einfach gesagt hat. Der Thomas Frank ist perfekt darin, solche Dinge einfach rauszuarbeiten. Der weiß ganz genau, sie sind jetzt fußballerisch nicht die beste Truppe der Liga, aber wir müssen sowas tun. Und beinahe hätten sie recht bekommen. Die waren überhaupt nicht im Spiel. Das war kein gutes Spiel von Brentford soweit. Und trotzdem, und haben auch dieses Chaos und diese zweiten Bälle und lange Tiefe und so, haben die ja überhaupt nicht hinbekommen. Es hat nur Arsenal gespielt. Arsenal ist halt nicht gut genug durchgekommen, um das Spiel gleich zu killen, wie du gesagt hast. Aber und dann passiert dieser Bock. Aber ich weiß nicht, ich persönlich würde es genauso machen. Ich würde auch, es ist jetzt eh lange wieder gut gegangen die letzten Wochen, dass die Torhüter, dass Raya jetzt wenig gemacht hat, aber ich würde es auch machen, dass ich einfach sage, geht auf Teufel komm raus drauf, weil selbst wenn nichts passiert, probieren müssen wir es. Das ist potenziell ein Tor.
Ja, also ich gebe dir recht, dass man es eigentlich prinzipiell machen müsste. Das Problem ist halt gegen Arsenal, wenn du den Torwart anläufst und überspielt wirst, dann spielst du mit einem Mann Unterzahl quasi, ne? Und deswegen trauen sich, glaube ich, einfach viele Trainer nicht, den Keeper anzulaufen, weil sie wissen, dass Arsenal eigentlich gut genug ist, das unter Druck aufzulösen. Aber es ist ja die Wahrheit einfach. Also Ramsdale, bei allem, was er auf der Linie gut kann, er ist einfach für das, was Arsenal spielen will. Und das ist für mich auch ein Unterschied, ein Riesenunterschied zur Reihe. Der ist zu schlecht mit dem Ball. Und das kann man im Generellen, glaube ich, sagen. Das war in der letzten Saison schon so. Das hat sich zu dieser Saison nicht geändert. Und für mich reicht es auf diesem Niveau einfach nicht für Aaron Ramsdale. Ich glaube auch nicht, dass Raya die Lösung dann forever sein wird da auf dieser Position. Das ist jetzt erstmal, das gibt dir nochmal andere Möglichkeiten im Aufbau, weil er eben ein bisschen besser ist mit dem Ball. Aber das ist jetzt all in all auch nicht der Keeper, den Arsenal eigentlich braucht auf dem Niveau, sage ich mal. Und ja. Ich bin mit beiden, werde ich nicht ganz warm, mit Ramsdale, aber ehrlicherweise noch weniger. Und ich sehe halt auch, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich sehe nicht den Keeper in Ramsdale, der aus ihm gemacht wurde in England, der kommende Nationalkeeper und die Nummer 1 von England, weil da fehlt mir zu viel einfach.
Ja, also ich habe mit Flo auch lange drüber gesprochen, der hat damals auch gesagt, er hat nie verstanden, warum der als fußballerisch so gut gegolten hat, wie er gesehen wurde, wie er gemacht worden ist. Ich persönlich finde ihn okay, also das ist ja schon ein überdurchschnittlich guter Torhüter am Ball,
ja.
Aber er ist jetzt nicht das, was die Leute aus ihm gemacht haben, das auf gar keinen Fall. Der ist jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, Ballfertigkeit 90, wie wir bei FIFA sagen würden, nee. Oder keine Ahnung was, ja. Sondern der ist okay. Das Problem ist aber, er glaubt, dass er 90 ist. Das ist ein ganz große Problem. Der, glaube ich, ich finde, das ist der Torhüter, der mit dem schlechtesten Risikomanagement auf diesem Niveau.
Ja.
Weil er einfach immer glaubt, ja, das kriege ich schon hin. Ja, das kann ich schon machen. Und der glaubt immer, er muss das Spiel immer schnell machen. Der kann einfach nicht abwägen, sondern er muss immer special sein. Mhm. Und das ist das große Problem, weil selbst im Hinspiel hat er ja, das habe ich auch gemacht, hat er dem Gegner einmal, der will er auswerfen und wirft dem, oder abwerfen, auswerfen ist was anderes, und wirft dem halt in den Boden und genau zum Gegenspieler, weil er eigentlich nochmal kurz abstoppen will, lässt ihn aber aus und wirft ihn genau zum Gegenspieler. Plus er auch wieder einen Ballverlust im Dribbling mehr oder minder. Das wird der einfach nicht hinbekommen, weil der immer special sein muss und der auch nicht einfach sagen kann, okay, ich habe immer das Gefühl, so ein Spiel, wie Raya das manchmal hat, so, okay, dann kann ich heute meine Fähigkeiten halt nicht zeigen, sondern ich mache heute Basic, weil heute geht's nicht. Das, glaube ich, hat Ramsdale überhaupt nicht, sondern er muss in jedem Spiel, und natürlich, ich kann es auch verstehen, du warst Ewigkeiten die Nummer 1, alle haben aus dir die Nummer 1 Englands gemacht. Dann kommt ein anderer Keeper, der wird geholt, weil er das, was du verkörperst, noch mehr verkörpert als du, und plötzlich bist du die Nummer 2. Und dann kriegst du mal wieder die Chance, und dann willst du natürlich logischerweise auch zeigen, hey, das ist meine Chance, ich habe die wahrgenommen, und dann überpacest du. Kann ich mir so vorstellen. Und ich glaube, so ist es manchmal. Plus, also zumindest, das hat jetzt nichts mit seinem Intellekt zu tun oder so, aber seine Entscheidungsfindung oder dieses Risikomanagement eben, das ist einfach nicht klug, was er tut. Ich will jetzt nicht sagen, dass er nicht klug ist, aber das, was er tut, ist nicht klug, weil er einfach der Mannschaft schadet damit und sich selbst im Endeffekt ja auch, weil er hat jetzt zwei Chancen bekommen in der Liga, das war im Hinspiel gegen Brentford, das war im Rückspiel gegen Brentford. Beide Male hatte ich ihn dann im Endeffekt im Highlight und musste in der Zusammenfassung sagen, Ramsdale schadet seiner Mannschaft. Ja. Glaubst du, dass Mikel Arteta nicht mitschreibt? Der ist ja nicht doof, sondern der hat spätestens am Samstag verstanden, der Typ muss weg.
Ja.
Und der wird auch verkauft werden, hundertprozentig, und der ist es nicht und der wird auch keine Chance mehr bekommen, Raya zu ersetzen. Ob jetzt Raya, ich finde auch nicht, dass der die Lösung ist, wenn du dir den Kader anschaust, das sind so viele Spieler, die das Potenzial haben, wirklich richtig klasse zu sein, und der Kader wird auch noch mehr in den nächsten Jahren in diese Richtung gehen, weil Arsenal momentan wieder sehr attraktiv ist für Spieler, aber Raya wird auf diesem Niveau irgendwann überholt werden, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, gehe ich mit. Mein Take ist, dass Arsenal sich im Sommer mit Diogo Costa beschäftigen wird von Porto, aber das steht ja auch noch in den Sternen. Ich glaube aber, bei der ganzen Thematik, dass es ein sehr, sehr schmaler Grat ist, auf dem du wanderst, weil eben Aaron Ramsdale on top halt ein super beliebter Spieler ist noch in der Mannschaft. Ne? Also das war ja auch einer der Gründe, warum es dann so eine schwierige Entscheidung war, ihn rauszunehmen und dieses Fundament, was da in der letzten Saison geschaffen wurde, auseinanderzubrechen. Das fängt ja bei ihm dann so ein bisschen an. Ne? Und deswegen erstmal Hut ab bei Mikel Arteta, dass er es so durchgezogen hat. Und das ist im Endeffekt hat er ja recht behalten. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Und ich bin auch dahingehend bei dir, dass ich sage, das Kapitel muss im Sommer vorbei sein, weil, mal ganz ehrlich, er schadet sich auch selber damit, weil er einfach nicht in diese Art von Fußball reinpasst. Ich glaube, dass das ein cooler Typ ist, sehr intelligenter Typ, aber das ist eben in dieser Fußballintelligenz, das muss man dann immer nochmal unterscheiden, dass es da dann teilweise auf dem Platz manchmal in der Entscheidungsfindung ein wenig mangelt. Und ich glaube, dass das ein Aaron Ramsdale ist ein sehr, sehr guter Keeper für ein Team, was wenig Ballbesitz hat, wo er viel einfach auf der Linie klären muss. Da ist er sehr, sehr gut drin, aber alles, was so dominanter Ballbesitzfußball ist, da muss man, glaube ich, Abstand von nehmen. Und ich glaube, die Arsenal-Fans sollten die Ohren zumachen, wenn man sagt, dass Flo schöne Grüße Stefan Ortega damals vorgeschlagen hat. Aber wollte man nicht.
Wie gesagt, also ich sehe das genauso. Ich mochte Ramsdale, ich mag den auch nach wie vor, wie du sagst. Ich habe damals, als die den geholt haben, habe ich mir schon gedacht, der war bei Bournemouth, eigentlich hat der die Hucke voll bekommen, der hat bei Sheffield die Hucke voll bekommen. Ja, der hat gute Reflexe und ja, der ist okay am Ball, aber ich habe jetzt keinen Champions-League-Keeper in dem gesehen, war dann überrascht, wie gut er es gemacht hat. Und jetzt muss man halt einfach sagen, ich glaube, also das übersteigt einfach seine Kapazität. Es ist auch nicht schlimm, also das ist ja trotzdem immer noch ein sehr, sehr guter Keeper, aber auf dem Level reicht's einfach nicht, weil er sich selber immer in diese Bredouille bringt. Das musst du halt lernen irgendwann mal. Jeder macht Fehler. Cristiano Ronaldo hat am Anfang auch gedribbelt ohne Ende und dachte, er gewinnt das Spiel mit Übersteigern, und wer die meisten Übersteiger hat, gewinnt das Spiel. Das ist halt nicht so, sondern du musst halt irgendwann einfach mal lernen, okay, effizient zu werden, und das hat, glaube ich, Ramsdale einfach noch nicht verstanden. Ich kann es verstehen, wie gesagt, wir hatten es gerade in der Situation, in der er ist, dass er sagt, hey, ich will es jetzt hier beweisen, ich will es zeigen. Und in dieser Situation muss man auch sagen, das war ja jetzt nicht irgendwie katastrophal schlecht von ihm. Er muss einfach den Ball schneller wegspielen, beziehungsweise in die andere Richtung spielen. Dann passiert überhaupt nichts. Aber das kann halt auch mal passieren. Ich glaube, der war sich des Risikos einfach nicht bewusst. Ich war es ehrlich gesagt auch nicht in dem Moment. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gleich geschrien hätte, Mann, was machst du, Junge? Sondern ich war eher überrascht, dass Wisser da was rausbekommen hat. Aber ist halt so. Deswegen Respekt. Arsenal hat gewonnen. Sie waren dann die Nummer 1. Das haben wir dann gerade gehabt, das 1-1. Jetzt ist da oben wieder spannend. Jetzt gibt's noch zwei Partien, die wir ganz kurz noch anreißen wollen, beziehungsweise eigentlich eher eine. Tottenham gegen Aston Villa. Tottenham gewinnt 4-0. Also das, muss ich ehrlich sagen, hätte ich niemals gedacht. Jetzt ist das Rennen um Rang 4 auch nochmal richtig spannend geworden.
Ja, auf jeden Fall. Ich hätte es auch nicht gedacht. Ich glaube, McGinn bekommt ja relativ, ich weiß nicht, wann er eine rote Karte bekommt, das war das Hardcore-Frustfoul, was ich noch gesehen habe in dem Spiel. Ja, aber bei den Spurs merkst du, dass alle, oder dass der Großteil wieder fit ist, ne? Also das ist schon extrem wichtig, und Ange Boy funktioniert einfach. Und es würde mich nicht wundern, wenn sie am Ende der Saison da in die Champions League einziehen, und das wäre dann auch einfach verdient, weil ich mag einfach Trainer, die konsequent handeln und konsequent durchziehen, egal welches Personal auf dem Platz steht. Das wird dann früher oder später belohnt. Und ja, bei Aston Villa, es war klar, dass es irgendwann mal eine Phase gibt, diese Glückssträhne, das ist total das falsche Wort, ne, aber dieser Run, nenne ich es jetzt einfach mal, ne, dieser Run, den sie hatten, dass sie da mal an Grenzen stoßen. Und ja, das war jetzt halt am Wochenende der Fall und ich freue mich einfach für die Spurs und für Ange Postecoglou. Geiles Team, super Trainer, ich freue mich.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich meine, als ich das gelesen habe, die Ansetzung, dachte ich mir, oh, das wird für Tottenham echt kompliziert, weil das wird wieder so ein typisches Unai Emery-Spiel, der wird sich was einfallen lassen, um Ange Ball zu zerstören, aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Plus dann Frustfoul, Respekt, auch dass Timo Werner wieder getroffen hat, Respekt, die beiden Deutschen dann also getroffen am Wochenende. Jetzt sind wir dann da oben. Wenn ich dich jetzt frage, weil es ist ja schon spannend, wie sieht deine Top 4 in der Top 5 in der Premier League aus? Was glaubst du, wie es ausgehen wird? Das ist, glaube ich, die komplizierteste Frage ever, weil ich habe keine Ahnung.
Boah, das ist jetzt, normalerweise müsste ich eine Minute drüber nachdenken, aber ich sag dir mein Bauchgefühl. ich glaube, Arsenal zieht dieses Jahr, Arsenal 1, City 2, Liverpool 3, Tottenham 4, Villa 5, ja,
Also Villa 5 sehe ich auch, Tottenham 4 sehe ich auch und dann weiß ich es nicht.
Ist so das schwer. Ist
echt, ich sage Arsenal 3, City 2, Liverpool 1.
Die spielen jetzt, es ist doch jetzt auch demnächst Liverpool gegen Arsenal, ich glaube am Wochenende, ne?
Ja.
Oder nach der Länderspielpause, ich weiß es gar nicht.
Genau, es ist am 30. glaube ich, 30. März oder so, wenn mich alles täuscht. Aber das ist einfach wirklich, die Zuhörer wissen das ja schon, ich habe einfach aus Erfahrung, wie lange ich jetzt Premier League schaue, ich vertraue Arsenal einfach nicht, wenn es dann hart auf hart kommt. Ich glaube schon, dass sie insgesamt die größte Qualität in dieser Saison haben, aber ich glaube, dass im Kopf irgendwann einfach, dass die wieder zu dem Punkt kommen, wie es im Brentford-Spiel war, dass sie zu viel nachdenken. Und das kann ich bei Liverpool nicht sehen. Ich glaube, dass die, wenn die Spieler wieder zurückkommen, dass die immer noch besser werden, dass die steigern können und dass sie dann 3% besser sein werden als City und dann das Ding reißen. So glaube ich, dass es passieren wird. Das ist wirklich, wie gesagt, nur eine absolute, es ist wirklich nur, basiert wirklich nur auf Erfahrungswerten, nicht auf jetzt keine Analyse, was auf dem Feld momentan passiert.
Es ist halt,
das ist eher aber eine Kopfgeschichte.
Du hast halt so viele direkte Duelle noch, ne, wo sie dann gegeneinander spielen und das ist echt. Also Arsenal spielt ja noch sowieso gegen alle direkten Konkurrenten. Und das ist halt das Spannende, es darf eigentlich kein Team patzen. Das ist am Ende des Tages wahrscheinlich ein Thema von Tagesform einfach, ne? Also wer die direkten Duelle für sich entscheidet. Ja, also
Arsenal spielt gegen Liverpool nicht mehr, glaube ich.
Doch, ich glaube schon. Also wenn
die haben 1-1 gespielt und 3-1 gewonnen. Die spielen noch gegen City und sie spielen noch gegen Tottenham und gegen Brighton, Manchester United. Also die Aston Villa noch. Ja, also es ist so. Ich habe auch gesehen, glaube ich, dass gegen Liverpool spielen sie nicht mehr. Gegen City schon. Aber ich habe gelesen, dass irgendwie so das Restprogramm der beiden Teams, der drei Teams, ist ungefähr ähnlich. Ich glaube, dass Arsenal sogar, ich glaube, irgendwie so durchschnittlicher Wert, also durchschnittliche Tabellenposition ist bei zwei Teams, glaube ich, 9. und bei einem Team 10. Bin mir nicht ganz sicher, muss ich nochmal nachschauen, aber die Restprogramme sind sehr, sehr ähnlich.
Ja, ich bin mega gespannt, aber es ist super schwierig, das zu predikten und ich bin mutig und gehe mit Arsenal 1, weil ich könnte mir halt vorstellen, dass sie so ein bisschen Nutznießer einfach werden von dem, also was dem geschuldet ist, dass Liverpool einfach viele verletzt hat. Die ziehen es zwar gut durch, ich finde, Arsenal hat noch diesen X-Faktor Standards und dass es einfach deutlich variabler geworden ist und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie das ein oder andere direkte Duell dann gewinnen und ich glaube, alles entscheidend wird das Spiel, wenn Arsenal gegen City dann spielt.
Also auch da wieder, ich glaube auch, bin sehr gespannt, ich gehe auch da wieder mit, dann, also ich wünsche mir ehrlich gesagt, deswegen entweder Liverpool oder Arsenal, ich wünsche mir einfach einen anderen Meister als City. Nicht, weil ich jetzt gegen City was habe, sondern es ist in der Bundesliga einfach auch langweilig.
Ja,
und City war jetzt wie auf 5 der letzten 6 Meistertitel, glaube ich, gegen City oder so. Irgendwann reicht jetzt auch mal, das wäre einfach mal, oder zumindest so, es soll so lange wie möglich spannend bleiben. Das ist ja für uns alle gut. Das ist eins der spannendsten Meisterrennen überhaupt. Ich meine, City hat 63 Punkte, Arsenal, Liverpool je 64, das ist irre. Du kannst jetzt noch, gut, jetzt sind wir 10 Spieltage vor Schluss, aber du kannst jetzt noch immer nicht an meinem Ansatz sagen, wer Meister wird. Von den dreien, Ja, nicht von zweien, sondern von den dreien. Deswegen, das ist so spannend und so cool, dass das so ist. Und ich, wie gesagt, das ist einfach nur, das ist keine Analyse. Das ist auch, ihr werdet es sehen, wahrscheinlich wird jeder von euch da draußen eine komplett andere Meinung haben. Und das ist ja das Gute daran, dass wir alle jetzt hier einfach nur im Trüben fischen und das ja, keine voll. Analyse ist und im Sinne von, wir wissen es genau und hundertprozentig ist es so und wissenschaftlich ist es so, sondern es ist einfach blind geraten und einfach nur, ich vermute, der Punkt wird noch spannend werden. Und das ist ja, macht's ja am allerheißesten, dass es noch so ist.
Check.
Dann sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende dieser Folge. Wir sind eine Stunde durch. Benny, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, Uli zu ersetzen. Bitte gerne öfter, dann ist Uli endlich mal raus hier. Du kannst ihn gerne öfter ersetzen, ich wechsle euch gerne aus, nein, Schmarrn. Uli hat viel zu tun, kann ich nachvollziehen, deswegen haben wir es gemacht und es ist ja cool, dich dabei zu haben, gerade bei so einem Spiel, dann nochmal wirklich taktisch into deep zu gehen, macht ja Doppelsinn, deswegen vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne, war ein schweres Erbe, was ich heute antreten musste.
Naja.
Spaß beiseite, danke für die Einladung, hat mir sehr, sehr viel Spaß wieder gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal.
Jawohl, mir bleibt noch zu sagen, ich habe Fulham gegen Tottenham am Samstag, weil ihr das ja immer hören wollt. Ich weiß jetzt gar nicht, was Uli hat, da hätte ich ihn jetzt noch fragen müssen. Muss ich schauen, ob ich es noch irgendwie hinkriege, den Plan zu öffnen. Aber auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz cooles Spiel, Fulham gegen Tottenham. Und dann, ja genau, hören wir uns eigentlich nächste Woche schon wieder. Dann wird es nochmal richtig spannend. Mal schauen, wie es da ausgeht, wie die Mannschaften reagieren, was passiert. Bin ich schon richtig gespannt drauf. Und ja, genau, dann war es eigentlich schon von dieser Woche. Uli hat, jetzt schauen wir mal, also das ist abgesagt worden, der ist da raus. Okay, der hat, glaube ich, gar nichts nächste Woche, weil da irgendein Spiel, über die Spiele irgendwie verschoben worden sind. Deswegen, okay, der hätte Manchester United gehabt. Genau, okay, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ihr Zeit gehabt habt, uns zuzuhören. Finde ich das Dank, dass du Zeit gehabt hast, uns zuzustoßen. So. Und dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Lasst es rollen und cheers.
Adios.